Websites und Apps sind im Internet allgegenwärtig, doch KI verändert gerade alles. Genau darum geht's heute. Willkommen bei KI Köpfe, ich bin Paul Elvers, Chief AI Officer der Funke Mediengruppe und ich spreche heute mit Felix van de Sand. Er ist Gründer und CEO von Kobi, einer Agentur für Webentwicklung und UI Design. Viel Spaß mit der Folge. Amy Webb, eine Futuristin und Foresighterin, hat vor schon 2 Jahren eigentlich eine relativ provokante These aufgestellt. Sie hat nämlich gesagt, die Zukunft heißt nicht mehr B2C, sondern AI2C, also AI to Consumer. Und was sie damit gemeint hat, ist im Prinzip, dass viele der Aufgaben, Routinen und Prozesse, die wir klassischerweise über Websites abbilden, wie Flüge buchen, einkaufen, eben in Zukunft alle über Chat-Interfaces stattfinden. Meine Frage an dich, braucht es dann über UI überhaupt noch, wenn am Ende alles Chat ist?
Also ich glaube, sie hat da recht, aber nicht generalistisch gesehen. Ja, ich glaube nicht, dass alles in Sprachinterface wandern wird.
Womit hat sie recht?
Sie hat recht damit, dass einige Interaktionen da reinwandern. Ja. Ich kann zum Beispiel heute schon meine neuen Jogging-Schuhe über Perplexity Shopping bestellen, weil die wissen genau, welches Modell hatte ich davor, welche Größe, dass ich überproniere und die wissen, dass ich Pastellfarben mag und gerne im Sale shoppe. Ja. Mhm. Wenn ich mir jetzt eine neue Kamera kaufe, dann werde ich das nicht über ein reines Sprachinterface machen, da will ich zumindest nochmal die Auswahl nachher sehen. Wenn ich im vollen ICE heute Abend zurück nach München sitze, will ich auch nicht mein Tagebuch per Voice da reinsprechen, ja, weil das geht meinen Nachbarn wenig an. Ich glaube, das generalistisch zu sehen, alles wandert jetzt in Sprache, finde ich nicht richtig, weil es wird immer noch genügend Interaktionen geben, für die auf jeden Fall noch ein Touch-Interface in dem Fall die richtige Wahl sein wird. Ja. Aber es wird einiges da reinwandern, gerade zum Beispiel im Shopping-Bereich, glaube ich.
Hast du selbst schon mal so eingekauft? Über Perplexity oder
ChatGPT? Es geht ja noch nicht so lange. Inzwischen geht's mit PayPal. Ich habe es selbst noch nicht gemacht, weil auch bisher noch nicht der Bedarf da war. Ist, glaube ich, aber auch eine Frage der Zeit. Es ist, je mehr das den Markt durchdringt, je einfacher das wird, je öfter die Menschen gesehen haben, mein Kumpel hat das letztens gemacht, das probiere ich jetzt auch mal aus, weil es erleichtert ja einiges. Ja, ich meine, du hast wenn ich mir was jetzt neue Batterien brauche für irgendeinen komischen Autoschlüssel, dann suche ich den schnell in Amazon und mache One-Click-Shopping. Warum soll ich das jetzt über Perplexity machen? Ja, ich glaube, die User werden sich am Ende immer noch den einfachsten Weg aussuchen. Und wenn das dann Perplexity-Shopping ist, dann ist es das. Mhm. Wenn es aber der One-Click-Shop in meiner Amazon-App ist, dann bleibe ich dabei.
Was glaubst du denn, wo die Grenze verlaufen könnte, was sozusagen einfach da auch dann nicht stattfinden kann? Also was sind so für dich Cases, wo du sagst, das ist über Chat und über Voice vielleicht nicht abbildbar?
Das wird gerade ausgefochten. Ja? Ja. Und ich glaube, am Ende werden die gewinnen, die genau die richtige Mischung finden, zum richtigen Zeitpunkt in der richtigen Modalität das richtige Angebot zu machen. Ja, dass der User nachher sagt, okay, das war gerade eine perfekte Experience, das war time well spent. Genauso habe ich mir das vorgestellt oder genauso habe ich das erwartet. Das war einfach und gut, das Erlebnis. Und was die Modalität ist, ist erstmal zweitrangig. Ja, also ich glaube, es ist wichtig, das nicht im Voraus schon zu sagen, wir machen das jetzt alles über Sprache, glaube ich, ist Quatsch, sondern wirklich zu schauen, und da ist User Research wieder umso wichtiger, was ist denn gerade die richtige Modalität? Sitzt der gerade im Zug? Und da finde ich dann, wenn wir über Hyperpersonalisierung nachdenken, wo wir bestimmt nachher auch nochmal ins Rabbit Hole reingehen, finde ich total spannend, dass vielleicht ein Interface schon antizipieren kann, welche Modalität braucht denn mein User gerade? Ja, will der gerade sprechen? Will der gerade tippen? Will der gerade über eine Geste interagieren? Ja? Ja. Und wenn ich proaktiv das dann die richtige Modalität anbiete, dann habe ich, glaube ich, dann schaffe ich es auch, wirklich eine emotionale Verbindung herzustellen. Ich muss dann auch noch gucken, dass ich die Marke reinbacke. Das ist auch noch eins meiner Lieblingsthemen. Aber die das richtig konzertieren.
Ja.
Ja. So eine User Journey, Customer Journey. Die werden nachher einen großen Vorteil haben gegenüber Produkten zum Beispiel, wo ich wirklich alles über Sprache machen muss, das aber total viel Friction generiert.
Ja, ja. Jetzt sehen wir, dass auf den großen Chat-Plattformen natürlich Sprache und Chat eine Art der Interaktion ist, aber das User-Interface sich dort ja auch weiterentwickelt. ChatGPT hat einen App Store, in dem sozusagen viele Marken jetzt stattfinden, wo das UI im Chat auch individualisiert angepasst wird. Claude, ähnliche Features mit sozusagen dynamisch gerenderten UI. Glaubst du, dass das oder antizipierst du deine Entwicklung hin zu neuen Plattformen, die vielleicht auch eine ähnliche Position einnehmen können wie ein App Store, dass man auf diesen Plattformen stattfinden muss als Brand? Oder glaubst du, es ist eher so ein Phänomen, was daneben läuft?
Also ich glaube, das wird definitiv eine Rolle spielen. Ja, also auch für Shops. Ich weiß, dass ein großer Telekommunikationsdienstleister darüber nachdenkt, wie findet denn unsere Brand in einem ChatGPT zum Beispiel statt? Mhm. Gibt es da eine branded Sub-Chat sozusagen? Ja.
Ja.
Aber auch da ist es, glaube ich, wieder, muss ich individuell gucken, möchte ich einen gewissen Teil meiner Journey zum Beispiel in ChatGPT stattfinden lassen. Wie brande ich die? Das ist gerade alles Blue Ocean. Ja. Mhm. Da gibt es Innovationsprojekte gerade. Wie könnte das denn aussehen? Und wie schaffen wir es, dass unsere Marke nicht pre-purchase komplett verloren geht? Mhm. Ja. Das wird auf jeden Fall spannend. Auch das ist aber gerade noch vollkommen offen. Und ich glaube, da wird es auch wieder darum gehen, zu gucken an den richtigen Punkten, wie kriege ich da wirklich meine Marke noch reingebacken, wo finde ich noch statt, wo macht es auch für den User Sinn und wo schnappe ich mir denn vielleicht einfach Post-Purchase und baue ihm ein Erlebnis, wo er nicht mehr rauskommt.
Die Thesen haben, glaube ich, eine gewisse Substanz in der Hinsicht, dass sich die User Experience sehr disruptiv verändert durch KI, durch Chat-Interfaces. Gleichzeitig ist es noch sehr früh. Wie schätzt du denn ein, wie wichtig ist es sozusagen, oder es ist ja relativ schwierig zu navigieren gerade, diese Landschaft. Und wie wichtig ist denn letztendlich in diesem Mix auch einfach die traditionelle Website noch?
Hm.
Die vielleicht ja auch dann neben dem Fokus auf den Hype und die schnelle Entwicklung dann vielleicht auch verloren geht.
Es kommt jetzt ein bisschen auf den Kontext an. Ich sag, eins meiner Lieblingsthemen ist gerade, dass diese digitale Storefront, also alles, dass die Menschen bisher oder die Konsumenten sind bisher auf Google gegangen, haben nach dem neuen Schuh gesucht, sind auf deiner Homepage gelandet, sind auf die Produktdetailseite und haben da geshoppt. Mhm. Ja. Dieser ganze Teil wandert da jetzt gerade in die LLMs.
Ja.
Ja, oder in Shopping-Agenten, was alles da gerade gebaut wird. Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung. Und das wird meiner Meinung nach immer stärker auch und für große Teile im Commerce auch sich durchsetzen. Solange es die einfachere und bessere Wahl ist, mhm, als selber zu surfen. Und deswegen ist da die große Frage, wo finden dann die Marken noch statt? Ja, weil bisher hat Adidas mit Kim Kardashian riesen krasse Fotoshoots super auf der Homepage, um einen neuen Schuh zu bewerben. Aber den Agent sozusagen, der dann meinen neuen Schuh mir suchen soll, mhm, den interessiert halt die Kardashian so viel wie mich auch, nämlich gar nicht. Mhm. Der guckt nur, sind die Daten ordentlich aufbereitet, ist das geo-optimiert. Und das sehen wir gerade, ja, die sprießen ja gerade aus dem Boden, die Agenturen, die sagen, wir optimieren dir alles für Agentic Search.
Ja, vielleicht machen wir da nochmal die Klammer auf, was das eigentlich genau heißt, dass man jetzt sozusagen geo-optimiert.
Genau. Also da gibt's Experten, die da wahrscheinlich noch mehr dazu sagen können als ich. Wichtig ist aber, dass ich alle meine Angebote sozusagen so aufbereite, dass sie auch für Shopping-Agenten sozusagen lesbar sind, dass die verstehen, was ist das. Dazu gehört zum Beispiel eine gute Return-Policy, wie arbeite ich die auf? Also es gibt eine neue Sprache zwischen, wie ich meine Website bauen muss, wie ich meine Produkte darstellen muss und den Agenten, den KI-Agenten, die diese Produkte suchen. Und das ist eine andere Sprache als die visuelle Sprache, die der Mensch gewohnt ist. Ja? Also in Zukunft muss ich beides gut machen.
Ja. Du bist ja Geschäftsführer von Kobi. Ihr seid eine Agentur für UI-Design und Web-Design, auch mit Fokus auf App-Development. Wie erlebst du es denn gerade im Markt? Besteht da eine ganz große Unsicherheit, was man eigentlich gerade genau tun soll? Oder ist es so, dass man eher auf das Bewährte setzt oder vielleicht extrem disruptiv agieren möchte? Was ist so deine Bestandsaufnahme?
Da gibt's wie immer bei uns im deutschsprachigen Raum den ganzen Blumenstrauß. Ja. Ja. Von wir digitalisieren jetzt irgendwelche Daten, die bisher nur auf Papier da waren, bis hin zu große Automobilunternehmen, die KI-seitig extrem weit vorne sind. Mhm. Mit all denen arbeiten wir zusammen. Also wir kommen sehr stark aus dem Mobile- und App-Business. Inzwischen machen wir auch viel im Web. Und es ist wie immer schon, seit es die Digitalisierung gibt, es gibt die sind ganz weit vorne, es gibt die ja sagen, wir machen kein KI. Gibt es wirklich.
Ja.
Und das ist wie auch schon, als es mit der Digitalisierung losging, ich glaube, da wird jetzt noch schneller die Schere aufgehen. Es gibt ja, wahrscheinlich kennen alle spätestens von LinkedIn diese Grafik, wie schnell sich der Wert von Unternehmen, also die wertvollsten Unternehmen der Welt, die waren sie ganz, ganz lange stabil und innerhalb von 10, 15 Jahren sind dann halt Google, Facebook und so weiter, jetzt Anthropic und SpaceX. Ja, das sind innerhalb von 3 Jahren schießen die da einfach in die Top 10 hoch und andere fallen in kürzester Zeit ganz weit runter. Und ich glaube, die Unternehmen, die jetzt sagen, wir warten da nochmal mit diesem ganzen KI, ich glaube, das geht immer schneller, dass die dann abgehängt werden. Mhm. Und die jetzt auch ein Risiko eingehen und sagen, wir probieren das jetzt aus, wir gucken, was bringt das uns, dass die dann eher weiter vorne landen werden.
Entschuldigung. Was machen denn die besonders mutig sind gerade?
Die besonders mutig sind, sagen, also es ist natürlich nicht so einfach, auch in einem Corporate-Umfeld zu sagen, spielt jetzt alle mal mit Cloud rum, ja. Aber die mutig sind, gucken sich das an, gucken, wie können wir im Unternehmen das zielführend einsetzen, dann ist natürlich die große Produktion, die große Diskussion, was ist denn überhaupt der Output? Es gibt dieses berühmte Beispiel von Uber, wo die innerhalb von einem Quartal ihre gesamten Jahrescredits durchgebrannt haben, ohne messbaren Output, sagen sie. Mhm. Aber es gibt genug Unternehmen, die das auch zielführend einzusetzen wissen. Also vielleicht ein kleines Beispiel, wenn ich ein Unternehmen bin, ich habe 20 unterschiedliche digitale Touchpoints, das ist ja jetzt sogar noch überschaubar, dann schaue ich natürlich, was ist das Designsystem, was ich unter diese Produkte setze, ja? Und wie kann ich dann mit unterschiedlichen AI-Tools gucken, dass in Echtzeit, ohne dass da jetzt groß noch ein Designer Pixel schiebt, das gibt's. Ja. Bald nicht mehr. Ja? Also gibt es sicherlich noch, aber der Großteil, es wird einfach automatisiert mit KI auf Basis eines Designsystems, werden diese digitalen Produkte produziert, up-to-date gehalten und in Zukunft bin ich davon überzeugt, eben auch hyperpersonalisiert darauf reagieren können, auf Trade und State. Das sagt dir bestimmt auch was, können wir gleich nochmal ausführen. Der Nutzenden nicht nur reagieren, sondern das vielleicht sogar schon vorweg sehen. Ja.
Ich glaube, diese These Hyperpersonalisierung, die kam relativ früh auch schon in den öffentlichen Raum mit dem Launch von ChatGPT spätestens. Ja, auch sagen, eigentlich im klassischen Machine Learning ist das Thema Personalisierung ja auch schon groß geworden mit Streaming-Anbietern wie Netflix, dann auch eigentlich massentauglich in den Markt gekommen. Aus meiner Sicht die These der Hyperpersonalisierung eben dann die stringente Weiterführung sozusagen dieses Gedankens, dass aber letztendlich nicht nur die Sortierung der Assets oder ähnliches dann sozusagen auf einer persönlichen Präferenz basiert, sondern auch die Gestaltung der Inhalte sogar sozusagen personalisiert werden kann. Was ist da deine Vision oder auch eure Vision, wie diese Zukunft aussehen kann?
Also idealerweise sieht es so aus, dass ich als User immer das Gefühl habe, okay, ich habe hier gerade eine Art und Weise, mit diesem Produkt zu interagieren, die jetzt genau richtig ist. Mhm. Ja, ich habe zum Beispiel meine Gesundheits-App, da, wenn ich dann mich hinsetze am Wochenende und meine Erholungsdaten auswerte, will ich meine ganzen Dashboards haben und so weiter. Wenn ich jetzt aber laufen gehe, dann muss ich das Interface natürlich so anpassen, dass ich während des Laufens sehe ich meine Heartrate und meinen Pace. Ja?
Ja.
Das ist jetzt noch nicht hyperpersonalisiert, aber es ist schon mal eine Art und Weise, dass sich ein UI an den Kontext anpasst.
Ja.
So. In Richtung Hyperpersonalisierung geht's dann schon in Richtung Personalisierung. Zum Beispiel Starbucks macht da einen richtig guten Job. Die haben den sogenannten Segment of One Ansatz. Also die arbeiten gar nicht mehr mit Personas, also nicht jung, urban, 25 bis 35, sondern die gucken, also wenn du App-User bist, können die sowieso, wenn du auch alles freigibst sozusagen, können die genau ihr Angebot auf deine Bedürfnisse anpassen. Wenn ich jetzt nach Shanghai fliege morgen und ich stelle mir da schon meine Latte Macchiato vor, ich laufe da in den Starbucks rein, da werde ich mit Namen begrüßt, ja, weil die sehen, da kommt der Felix und der hat seinen 10. Latte Macchiato, deswegen kriegt er seinen Lieblingscookie on top. Und weil es auch noch Herbst ist und wir wissen, der liebt den Spiced Pumpkin Latte, der wurde ja gestern in der Herbstzeit, ging es wieder los, kriegt ein kleines Extra oder kriegt gleich den Spiced Pumpkin Latte vorgeschlagen. So. Und dann fühlt sich das nach meinem Starbucks-Erlebnis an. Mhm. Ja? Und das heißt, ich laufe nicht in den Coffee Fellows rein, sondern in den Starbucks, weil ich weiß, okay, die Jungs und Mädels kennen mich. Ja, die wissen, was ich brauche. Anderes Beispiel ist Spotify AI DJ. Die haben jetzt auch in Deutschland gelauncht. Sie haben es etwas größer versprochen und hyperpersonalisierter versprochen. Das Video ist auch nicht mehr auf YouTube. Ich habe das immer gerne gezeigt, weil dann da wacht jemand morgens auf und Spotify AI DJ geht an und sagt, hey, jetzt in meinem mit meinem Beispiel, hey Felix, guten Morgen. Du musst deinen Flieger um 7.45 Uhr nach Hamburg heute kriegen. Du bist ja heute beim Paul im Podcast. Ich habe dir schon mal deine Meditationsmusik aufgelegt. Ne? Heute legen wir viel Wert auf Fokus. Und wenn du heute Abend nach Hause kommst, denk dran, ist Hochzeitstag, noch ein paar Blumen mitzubringen. Ich lege euch dann auch eure Anniversary-Playlist ab 19 Uhr auf. So. Das ist die Vision von Spotify, dass ich eigentlich, und es ist wirklich eine AI-generierte Stimme, die mich als Radio-DJ anspricht. Okay. Mhm. Ja. Soweit sind sie jetzt noch nicht. Es ist gerade eher so, ich kann auch mit Sprache interagieren mit dem AI-DJ und sagen, ich brauche jetzt eher was Ruhiges. Okay, ich suche dir was von 2000 raus. Dann sage ich, nee, mach lieber was von 2015. Und zwischendurch spricht er dann mal. Aber es ist nicht so, dass das mein AI-DJ ist, noch nicht. Ja? Aber da geht die Reise definitiv hin, dass ich in diesem Fall die Erlebnisse nach meinem Felix-Starbucks-Erlebnis oder nach meinem Felix-Spotify-Erlebnis anfühlen. Und wenn Unternehmen das schaffen, warum soll ich aus diesem Universum noch rausgehen?
Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wenn man als Mittelständler oder kleines Softwareunternehmen sich so ein Thema annimmt, dass eigentlich die großen Plattformen schon Schwierigkeiten haben, da wirklich gelungene Produkte draus zu bauen. Was ist da deine Sicht darauf? Wer kann sich das eigentlich leisten, sich so einem Thema zu widmen?
Leisten kann sich das jeder. Es muss ja nicht jetzt der riesengroße Aufschlag sein wie so ein Spotify AI-DJ. Ja. Ich glaube, die Grundherausforderungen sind natürlich erstmal die Daten. Mhm. Nur wenn du gute Daten hast von deinen Usern, kannst du natürlich auch ein personalisiertes Erlebnis anbieten. Nur wenn du den Trust hast von den Usern, sagen die, okay, ich gebe euch meine Daten und dafür kriege ich aber ein hyperpersonalisiertes Erlebnis, was wirklich mein Leben verbessert. Mhm. Ja, was mein Leben schöner macht, angenehmer, whatever. Ja. Das können schon einfach kleine Dinge sein. Ich kann mir überlegen, als Schraubenhersteller, wie kann ich da vielleicht dieses Erlebnis Post-Purchase noch ein bisschen personalisieren? Mhm. Ich glaube, jeder kann sich darüber Gedanken machen und es geht darum, da brauchst du guten User-Research, ich brauche ein gutes Verständnis der Bedürfnisse meiner User. Mhm. Und dann hast du heute die Möglichkeiten, da auch wirklich Angebote zu machen, die sticky sind, wie man so schön sagt
im Norddeutsch. Wir haben jetzt natürlich mit KI die Herausforderung, dass wir ein Stück weit eine Blackbox haben, dass wir nicht genau wissen, auch gerade in Bezug auf die Hyperpersonalisierung, was da am Ende genau rauskommt. Also eigentlich funktioniert so ein System ja besonders gut dann, wenn ich eben nicht jeden einzelnen Output für meinen User noch, sag ich mal, menschlich überprüfen muss. Sonst habe ich natürlich wieder ein Overhead an an Aufgaben. Und gleichzeitig ist es aber dann natürlich ein Risiko, was man als Brand eingeht, dass vielleicht auch ein gewisser Prozentsatz der Nachrichten, die dann an meine User geschickt werden, eben nicht gut formuliert sind oder im schlimmsten Fall sogar einfach brandschädigend. Hm. Und ich meine, wir kennen das alle. Es gibt die, vor kurzem drüber gesprochen, die Hall of Shame der AI-Shitstorms von DPD über Air Canada, über Chevrolet, die ein Auto für $1 mit einem Chatbot verkauft haben und diverse Fauxpas, die passieren sind und ich glaube ein Stück weit auch an dieser Technologie hängen.
Natürlich.
Also was, wie blickst du darauf dann, wenn jetzt sich Marken diesem Thema annehmen, wie balanciert man das? Also, ne, das ist ja schon auch ein Risiko, was man eingeht. Und meinst du, man muss da einfach reinspringen und mutig sein, vielleicht ja, so einen Shitstorm auch mal aushalten?
Definitiv.
Ja.
Weil ich, also das ist ja eine Frage der Zeit, bis Angebote, Systeme das können. Ja, dass sowas eben nicht mehr passiert. Das ist natürlich, das ist Risiko, wenn ich da früh reingehe, wenn ich ein Pionier bin, dann kann sowas natürlich passieren. Aber auf, also mittelfristig wird die KI soweit sein, dass sowas eigentlich nicht mehr passieren kann, gerade jetzt in, also im Bereich User Experience Design, mit, wie gesagt, mit einem guten Designsystem als Basis und den richtigen Regeln. Und auch wenn es um Social Media Posts geht, whatever. Ich glaube, es wird Quality Gates geben, ist mal eine KI, das ist auch immer noch Human in the Loop. Also es werden auch immer noch an den richtigen Stellen Menschen drauf schauen.
Ja.
Aber da wird den Entwicklern in dem Fall schon was einfallen, ja, um das verhindern zu können. Und wenn es ein eigenes Angebot ist.
Ja. Lass uns nochmal drauf blicken, wie ihr auch intern arbeitet bei Kobi. Ihr habt ja auch eine ganze Reihe von Entwicklerinnen und Entwicklern im Team. Wie AI-supported arbeiten die jetzt schon?
Voll AI-supported. Also wir haben gesagt, wir gehen da voll rein.
Ja.
Und nicht mit dem Ansatz, jetzt können wir uns 30% unserer Mitarbeitenden sparen. Also ich glaube, da wird sich auch eine Schere auftun zwischen den Unternehmen, die sagen, wir nehmen die Leute, die wir haben, wir nehmen vielleicht sogar noch ein paar dazu und geben Vollgas auf dem Thema und haben halt mehr Output, werden smarter, werden schneller, werden effizienter auch, aber können einfach noch mehr und noch besser besseren Output liefern. Mhm. Also auf der Seite sind wir. Und wir haben schon auch einen Fehler gemacht. Wir haben unsere Leute am Anfang ein bisschen zu sehr alleine gelassen damit. Wir haben gesagt, so, es gibt jetzt AI und wir nutzen jetzt AI und guckt mal, was ihr damit machen könnt. Und es hat für viel Verunsicherung gesorgt. Also ich glaube, zum einen muss, wenn das Management sagt, wir machen das jetzt, dann muss das Management auch selber fit sein mit AI.
Ja.
Und nicht nur sagen, hier dieses Cloud, nutzt es mal. Sondern das Team muss auch spüren, okay, die kümmern sich auch selber darum und versuchen da fit zu bleiben, fit zu sein. Wir haben gleich heute wöchentliches All Hands, eine halbe Stunde, da kann einer sagen, was er Neues entdeckt hat, wie er seine Arbeit verbessert hat. Und das kann von Marketing bis zu einem Entwickler sein. Wir gucken uns, wir haben Jourfixes, wir gucken uns permanent an in den entsprechenden Feldern, Programmierung, Design, Research, was passiert da gerade, welche Tools gibt's, wie können wir unsere Arbeit verbessern. Also da gehen wir Vollgas drauf. Und jetzt gibt's ja viel diese Diskussion, braucht's dann überhaupt noch Designer? Ich kann ja alles Vibe-coden, also ich kann Claude Design aufmachen und mir eine eigene App bauen. Ja. Und der Vergleich hinkt ein bisschen, aber also es kann auch jeder jetzt mit ChatGPT, jetzt fange ich schon an, wie der Boris Johnson oder wie er heißt, mit ChatGPT ein Buch schreiben. Ja, das heißt aber noch lange nicht, dass es viel mehr gute Bücher gibt.
Ja.
Also ich glaube, es wird eher dadurch, dass wirklich jeder sich jetzt eine App bauen kann, wird es so ein bisschen so eine Interface-Fatigue geben. Ja. Und was macht Claude Design oder Figma Make oder das ganze Vibe-Coding? Die bauen neue Interfaces auf Basis von alten Interfaces. Ja. Das ist auch gut, das sind Best Practices, sind Heuristiken, die da berücksichtigt werden. Aber eine richtig gute Experience lebt davon, dass sie eben nicht generisch ist.
Ja.
Ja? Und du musst ein paar Sachen beachten. Wenn du magst, können wir dann nochmal in die Tiefe gehen. Es gibt eine pragmatische und eine hedonische Qualität in der User Experience.
Okay.
Das heißt,
erzähl mal.
Pragmatische Qualität heißt, hohe Utility, gute Utility, gute Usability. Ich habe die richtigen Features und ich kann die einfach benutzen. Mhm. Ja, ich will überhaupt nicht darüber nachdenken, wenn ich diese App benutze. So. Das ist Hygienefaktor. Das ist auch niemand, wo sagt, diese App hat einwandfrei, hat einwandfreie Usability, sagt keiner.
Ja.
Ja. Warum sind alle hyped auf Duolingo? Weil es eine hohe hedonische Qualität hat. Die haben es wirklich, die haben eine Brand gebaut, die haben diese komische Eule, wo sich sogar, wenn ich nicht genug gelernt habe, dann fängt das App-Icon, fängt die Eule an zu weinen oder ist traurig oder whatever.
Also mich hat die immer fertig gemacht am Ende, diese Eule.
Die war ja auch gut. Fertig, aber ich habe auch einen super Streak, zu mir ist sie nett. Aber sie haben es halt geschafft, eine Brand zu bauen,
ja.
Das in ein Bild zu packen. Und warum sind die so viel erfolgreicher als ein Bubble? Weil sie es geschafft haben, in die Experience wirklich ihre Marke reinzubacken. Mhm. Und es ist von Social Media über Branding, über wie sie sprechen, über Events, bis in die User Experience von der App rein, ist es eine Welt.
Ja.
Ja. Und das glaube ich, muss ich schaffen. Und das ist dann diese hedonische Qualität, dass ich wirklich, das ist auch unbewusst, neben das der User war, aber das ist dieses Gefühl, das hat sich irgendwie gerade richtig angefühlt und passend.
Ja. Ja.
Und da sagen wir, dieses Gefühl schaffst du eigentlich nur, wenn du deine Marke in die Experience reinbackst. Ja. Mhm. Beispiel BMW, die sind Dynamik, die sind Freude am Fahren. Dann muss sich die BMW-App auch dynamisch und freudig, energetisch anfühlen und nicht im schlimmsten Fall wie ein Volvo und dann eher Sicherheit ausstrahlen oder Mercedes und Souveränität ausstrahlen. Ja. Mhm. Und gerade wenn du ein Unternehmen bist, was sehr viel Wert auf Marke legt, sagen wir, diese hedonische Qualität schaffst du, indem du deine Marke in die Experience reinbackst.
Ja.
Dafür haben wir auch eine Methode entwickelt. Aber das wird in Zukunft der wichtige Faktor sein, um diese Interface-Fatigue, um da rauszustechen, dass du wirklich eine Experience schaffst, die sich richtig anfühlt, als Time Well Spent, sage ich immer.
Das ist ein schönes Konzept, kannte ich bisher nicht, hedonisch, pragmatisch.
Ja, ist von Marc Hassenthal, Sarah Diefenbach. Das sind so die Grundlagen, die haben das schon vor 15 Jahren mindestens, haben die schon daran geforscht.
Man kann es, finde ich, eigentlich schön hier an unseren Vorbereitungen auch herleiten, oder? Also wir haben, glaube ich, beide Claude benutzt, ja. Um uns quasi Notizen zu generieren, die erkennbar sofort einem ins Auge springen als Claude-Artefakte. Aber
ja.
Ich glaube, den pragmatischen Nutzen erfüllen sie hier, oder?
Genau.
Ja.
Mehr muss es ja auch
mehr
nicht.
Mehr muss es nicht.
Also ich brauche keine, also
muss kein Design Award gewinnen.
Ich glaube schon, dass Claude eine hedonische Qualität haben kann. Ja?
Mhm.
Der redet ja schon anders als ein ChatGPT mit mir oder als ein Gemini. Und das könnte auch in Richtung Hyperpersonalisierung spannend sein. Je besser Claude mich versteht und wirklich, dass ich das Gefühl habe, okay, da ist jemand, der hat mich verstanden und er redet auch auf eine Art und Weise mit mir, die mir mal Spaß macht, mal Sicherheit gibt, mich mal inspiriert. Und ich mag diesen Cloud. Ja, wenn ich das hinbekomme, dann schaffst du es auch wirklich mit einem einfachen Textinterface eine hohe hedonische Qualität sicherzustellen.
Wie ist dein Verhältnis zu Claude?
Gut.
Gut.
ich muss noch, also das neue Modell ist, glaube ich, ist jetzt erst drei Tage draußen.
Fable 5.
Genau, das ist, hatte ich jetzt noch keine Zeit, viel rumzuspielen. Bisher musst du halt schon Claude noch viel an die Hand nehmen. Und manchmal ist er mir zu, spricht er mir ein bisschen zu, ist er mir ein bisschen cringe. Wie er spricht. So wie, glaube ich, wenn ich versuche, mit meiner Tochter Jugendsprache zu sprechen, fühlt sich es manchmal an. Ich liebe es, mit Claude zu arbeiten.
Mhm.
Gerade so. Ich habe mir einen Market Intelligence Agent gebaut, wo ich wahrscheinlich früher eine Person gebraucht, die mir da hilft. Das Budget hatten wir nie. Ja, jetzt kann ich Claude sagen, kannst du einmal in der Woche den Markt abklopfen nach Sales-Signalen und ob es irgendein öffentliches Tender ist oder ob sich ein Unternehmen eine neue Digitalstrategie gegeben hat. Da hätte ja früher jemand einfach sich die Finger wund geresearched und der macht das jetzt automatisch. Ich habe ihm gesagt, ich habe 6 bis 8 Stunden pro Woche für das Thema. Er so, okay, das und das machst du, ich mache das in der Zwischenzeit. Mhm. Wir treffen uns immer montags für die Strategy Hour und dann musst du die Sales Signals reviewen und dann schreibe ich dir ein Dossier, wie du zum Beispiel, wie ihr euch für das Tender so und so bewerben könnt und die Mitbewerber sind drin. Das ist unser Strategy Paper und da geht mir das Herz auf. Das macht mir Spaß.
Das ist schön. Nochmal zurück zu euren Entwicklern.
Ja.
Du hast auch eben schon über Vibe Coding gesprochen. Ich finde auch sehr verständlich geschildert, wie diese unterschiedlichen Qualitäten von der UI interpretiert werden können. Jetzt ist es so, dass ihr wahrscheinlich, aber eben auch sehr viele andere Menschen sehr viel schneller Code-Artefakte produzieren können. Ja. Und das manifestiert sich ja eben auch schon in sozusagen verschiedenen Signalen, die man im Markt sehen kann. Man sieht, dass wahrscheinlich schon über die Hälfte des Contents im Web KI generiert ist. Man sieht, dass die Commits bei GitHub sozusagen massiv gestiegen sind in den letzten Wochen und Monaten. Und man sieht auch in den App-Stores, dass sozusagen die Releases von Apps wirklich dramatisch angestiegen sind in den letzten Monaten. Was heißt das eigentlich für dich? Also was heißt das, wenn sozusagen diese Ubiquity von Apps da ist?
Ja. Das heißt erstmal, ich habe schon, glaube ich, 2015 gesagt, guck mal Leute, 95% oder 90%, ich habe es nicht mehr ganz im Kopf, der Apps im App Store sind Zombie-Apps. Die werden einmal runtergeladen und nie wieder benutzt. So, jetzt werden das wahrscheinlich 99% werden. Wie gesagt, jeder kann eine App bauen. Da wird es ein paar Outlier geben, die super erfolgreich sind. Es reicht aber nicht, ein geiles Produkt zu bauen. Du musst es am Ende auch noch vermarkten. Das ist also wenn niemand davon weiß, dass du ein super gutes Produkt gebaut, ein Angebot gebaut hast, dann wird das trotzdem nicht erfolgreich werden. Wenn ich jetzt ein neues Startup gründen würde, würde ich die erste Version Vibe-coden natürlich. Ja, mhm. Weil ich bin schnell, es ist günstig. Wenn du aber dann Richtung Mittelstand, Corporate-Umfeld kommst, da gibt's ja auch nochmal andere Kriterien. Da geht's eher darum, du kannst natürlich schnell shippen, aber es gibt zum Beispiel ein Unternehmen, das hat auf 20 Produkten die gleiche Navigation und da muss ich schon noch als Mensch gucken, wie verhält sich, passt das alles zusammen?
Aber ist nicht dieses Versprechen, auch was so viele AI-Startups ja schon verkaufen, also so klassische Vibe-Coding-Apps, nämlich jeder kann eigentlich innerhalb von kürzester Zeit sozusagen eine App entwickeln und am Ende sehen wir aber diese Produkte und dann ist es am Ende genauso wie mit unseren Spickzetteln hier. Man erkennt es. Ja. Man hat es ja früher gesehen, diesen Color Gradients, ne, die auch immer eigentlich schon diese
runde Ecken. Die gleichen Schriften.
Alle. Alles gleich, oder?
Alles gleich.
Ja, aber dann funktioniert diese These doch eigentlich gar nicht, oder?
Es kommt drauf an. Also, wenn du ein unfair advantage hast mit deinem Produkt, dann kann das ruhig generisch aussehen. Ja, wenn es keinen Wettbewerb gibt, hast du keine Wahl. Und wenn es auf der pragmatischen Ebene trotzdem gut ist, ja, wenn ich damit wirklich herausragend mein Leben umkrempeln kann, ja, oder es gibt ein neues, weiß ich nicht, Banking-Angebot, was es vorher noch nie so gab.
Aber wie hoch sind die Chancen, dass du genau sowas findest in einer völlig saturierten Welt von Apps?
Genau, und dann baust du das erstmal, dann hast du vielleicht sogar ein Unfair Advantage gegenüber anderen, dann hast du es aber noch lange nicht vermarktet. Ja. Worauf ich hinaus will, ist, ich glaube, solange du keinem starken Wettbewerb ausgesetzt bist, darf es ruhig generisch aussehen. Sobald du dich aber in einem Wettbewerb befindest, sobald du eine Marke positioniert hast, sobald du dein Unternehmen, dein Angebot vermarktest, eine gewisse Nachricht in den Markt rufst, wer du bist, warum du genau für diese Zielgruppe die richtige Wahl bist, dann kannst du nicht mehr Vibe-coden. Dann muss deine Experience wirklich sich so anfühlen, wie du es über Marketing und Branding versprochen hast. Ja. Und dann geht es darum, und vor allem im Corporate-Umfeld, darauf wollte ich auch noch hinaus, wenn du halt nicht eine App hast, sondern 50, ja, dann kannst du nicht 50 Produktteams Vibe coden lassen. Und dann wird das Kraut und Rüben. Wir haben Ende oder Mitte der 2010er mal für Borussia Dortmund gearbeitet. Die hatten auch 30 oder 40 Apps und die sahen komplett unterschiedlich aus, weil natürlich immer unterschiedliche Menschen dran gesessen haben. Die würden jetzt vielleicht sogar alle ähnlich gleich aussehen, nämlich alle wie wir es gerade beschrieben haben. Aber die Rolle der Designer ändert sich eben und es geht dann eher in Richtung Orchestrierung, aber auch die richtigen Entscheidungen zu fällen. Und was ganz wichtig ist, eine gute Experience fühlt sich eben nicht generisch an, sondern hat an den richtigen Stellen auch die richtige Friction, den richtigen Bruch, ja, mal einen Überraschungsmoment. Also, long story short, hast du Wettbewerb, ist deine Marke dir wichtig, dann darfst du nicht Vibe coden. Wenn du ein Angebot hast, was wirklich heraussticht, wo du eigentlich nur für das Angebot selbst schon dir die App runterladen willst, ja, dann darfst du so ruhig Vibe coden. Und auch wenn du am Anfang bist mit einem Startup,
ja,
dann kannst du, um schnell ein Proof of Concept zu machen, ob Dinge funktionieren. Aber dann das tatsächlich auch immer wieder zu maintain, auf ein gesundes Fundament zu stellen, wenn es dann auch noch mehr Touchpoints werden, dann brauchst du ein gutes Designsystem darunter und dann brauchst du trotzdem noch Designer, die sich auskennen und sagen, an der Stelle müssen wir ein bisschen was verändern, hier brauchen wir vielleicht ein bisschen Friction und dass es eben nicht generisch ist.
Ja. Jetzt ist es ja so, es gibt Startups, es gibt wahrscheinlich diverse, die halt diese Tools nutzen und die auf eine Art und Weise nutzen, dass eben es sozusagen komplett ersichtlich ist, dass da KI am Werke war oder KI genutzt wurde, um eine App zu bauen oder ein Artefakt zu generieren. Wenn wir Vibe-Coding sagen, dann meinen wir ja meistens sozusagen diese Art der Nutzung von KI. Jetzt hast du mir eben auch erzählt, ihr seid schon fully AI bei Kobi, aber ihr habt natürlich Experten für sozusagen das Design, für die Softwareentwicklung, aber die nutzen ja auch alle KI.
Ja? Ja.
Und es gibt ja auch sozusagen nochmal den Begriff Agentic Engineering oder immer die Frage, wie man es genau nennt, aber also aus meiner Sicht schon sozusagen machen wir irgendwie so zwei Klassen auf, ne? Die einen, die halt irgendwie den Slop produzieren und die anderen, die halt das ein bisschen mehr meistern. Also es sieht am Ende gut aus, aber trotzdem ist KI in den Prozess verbaut. Und wie kannst du denn, was ist aus deiner Sicht sozusagen was macht den Unterschied eigentlich? Also wie macht man das dann sozusagen richtig? Wie meistert man eigentlich den Umgang mit KI?
Also meistern aus meiner Sicht sieht so aus, dass du schon auch eben nicht einfach jetzt den Marketingmanager holst, der dir die App Vibe codet, sondern dass du dir Experten holst dass du dir Menschen ins Boot holst, die ein Verständnis haben für Ästhetik, für User Needs, die ein Verständnis haben, wie baue ich systemisch meine digitale Produktlandschaft auf, ja. Diese Expertise brauchst du und dann natürlich darfst du AI nutzen, ja, und wenn du ein gutes Designsystem hast, kannst du wirklich automatisiert auf 20 Produkte ein neues Feature ausrollen, das geht, aber du brauchst trotzdem noch die Menschen im Unternehmen, die sich darüber Gedanken machen, wie soll sich die Experience anfühlen, ja, und wie unterscheiden wir uns auch von anderen und schaffe ich es wirklich, Dynamik in jeden Teil der Experience reinzubacken oder wie schaffe ich es, dass ich vielleicht Shopping, dass sich der erste Teil der Experience dynamisch anfühlt, aber wenn es darum geht, hinten was zu kaufen, dass es sich nach Sicherheit anfühlt. Ja? Und dafür brauchen wir nach wie vor diese Experten. Die haben das gelernt, die haben Heuristiken gelernt, die verstehen, wie wir bestimmte Dinge wahrnehmen, warum wir bestimmte Dinge auf eine bestimmte Art und Weise wahrnehmen, warum ein Button grün sein soll und nicht rot und all diese Dinge. Die verstehen, was im Unbewussten passiert, wo ich tatsächlich dann, wir hatten schon von System 1 und System 2, also nach Daniel Kahnemann, die alles, was eine gute Interaktion ist, hauptsächlich unbewusst. Ja? Du musst nicht, sobald ich anfangen muss, darüber nachzudenken, welchen Button soll ich jetzt drücken oder warum ist der rot, ist schon Katastrophe. Ja? Mit Ausnahme dessen, manchmal muss ich das System 2 ansprechen, also dieses langsame analytische Denken. Wenn ich zum Beispiel nochmal willst du diese Überweisung wirklich freigeben an die Bank in Sumatra?
Ja. Ja?
Dann da baue ich das nochmal ein, dass ich wirklich nochmal kurz nachdenke, ja, ich möchte per PayPal jetzt die 5 Euro in den Pott für unser Kicktipp-Spiel machen. Und all das, dafür brauchst du Menschen, die das gelernt haben. Ja, wie ich eine Experience konzertiere. Mhm. Ja. Das zum einen die Experience selbst, aber auch, wie ich ein Designsystem aufbaue, wie ich da mit AI, wie gesagt, auch automatisieren kann. Und das kann nicht irgendeine Person vibecoden.
Ja. Mit Gen AI ist sozusagen ja die große Hypothese verbunden, wir werden alle effizienter. Jetzt habe ich von dir gehört, ihr setzt KI sozusagen im ganzen Unternehmen ein, aber nicht um irgendwelche Menschen einzusparen. Mhm. Ist diese Idee von KI erledigt unseren Job und wir haben eigentlich nichts mehr zu tun, ist die eigentlich völlig falsch?
Ich glaube, es ist richtig und falsch gleichzeitig. Alles, was so früher viel repetitive Handarbeit war, ja, so eine, wie ich gesagt habe, in meinem Market Intelligence Agent, manueller Research, all das nimmt mir jetzt die AI ab. Ja, und auch Screenschrubben hat man das früher genannt, ja, die Produktionsphase im UX-Design, wenn dann unterschiedliche Stati von Buttons produziert wurden, macht kein Mensch mehr. Warum auch? Ja, das kann ich auf Basis von einem Designsystem automatisieren. Ich glaube, es kommt dann auch immer noch auf die Rolle an. Für mich, in meiner Rolle als Geschäftsführer, macht es total viel Headspace frei. Ja, weil ich habe morgens mein Information Sweep, ich kriege eine Zusammenfassung meiner E-Mails, meiner Newsletter, was bedeutet das für mich, was bedeutet das für meine Arbeit und meine Positionierung sozusagen. Der scannt Slack regelmäßig, ob eine wichtige Nachricht für mich drin ist und ich habe wieder viel mehr Deep Work. Ja? Ich komme wieder viel mehr in den Flow. Jetzt war ja mal die Hypothese, okay, das ist auch zum Beispiel für Designer so. Ja, wenn KI die ganzen Screens schrubbt, können Designer endlich wieder sich ein bisschen Zeit dafür nehmen, wirklich gute Interfaces zu bauen, darüber nachzudenken. Wenn man sich jetzt, es gab ein, zwei Studien, das waren kleine Fallzahlen, aber aktuell sieht es so aus, dass KI die Arbeit nicht reduziert, sondern eher intensiviert, weil du eben noch mehr machen kannst zur gleichen Zeit, gleichzeitig auch noch, ja. Und das kriege ich auch von meinem Team gespiegelt. Fühlt sich nach mehr an.
Ja.
Und ich glaube, das ist auch jetzt die große Frage ist, wie manage ich meine Zeit, meinen Einsatz, meine Energie? Ja, was gebe ich ab? Wo schaffe ich es? Ich muss noch mehr darum kämpfen, mal eine Stunde oder zwei Deep Work zu bekommen. Ja. Muss mal die Agents laufen lassen und mich zurückziehen und wirklich, ich glaube, das ist auch etwas, was Organisationen sich überlegen müssen, wie schaffe ich es, dass sie jetzt nicht alle das Gefühl haben, wenn ich jetzt nicht noch alles, noch zwei Stunden mehr und alles gleichzeitig mache, dann werde ich abgehängt. Mhm. Das ist spannend.
Es gibt auch diese anekdotischen Berichte, gerade im Zusammenhang mit diesen Model Harnesses wie Claude Code, diesen Apps von Entwicklern, die eben sagen, sie empfinden sich als eigentlich das Bottleneck in diesem Prozess.
Ja. Ja.
Also die menschliche Bedürfnisse nach Ausgleich, Ruhe, Schlaf, die sind auf einmal dasjenige im Prozess.
Meta und will bei den Mitarbeitenden während der kompletten Arbeitszeit monitoren, was sie machen, um die KI zu speisen.
Ja.
Und jetzt haben sie zurückgerudert, in Anführungsstrichen, man darf jetzt 30 Minuten auf Pause drücken. Boah, da will ich nicht mitmachen.
Ja.
Will ich an, ja.
Also das heißt, zusammenfassend, du glaubst, da werden sozusagen Kapazitäten frei. Verstehe ich so, man wird auch produktiver, aber auch gerade wenn wir nochmal darauf blicken, wir wollen quasi, ja, oder ihr, das nehme ich jetzt mal an, euer Anspruch, dass eben kein Slop am Ende rauskommt, dann braucht es weiter die Menschen, die an den wichtigsten Stellschrauben
100%.
Die Entscheidungen treffen.
Und schau mal, also unser Business ist schon immer auch ein People-Business gewesen. Mhm. Ja, also Unternehmen arbeiten mit uns zusammen, weil sie wissen, okay, das sind die Experten, denen kann ich vertrauen, da macht sogar die Zusammenarbeit Spaß. Ja. Und die nehmen uns an die Hand und die helfen uns mit den Designsystemen. Die helfen uns, das Ganze so aufzustellen, dass das auch in 3 Jahren noch funktioniert und nicht, dass ich auf einmal, dass 5 Leute 10 Apps gewipe-coded haben und in einem halben Jahr fällt das alles in sich zusammen. Und das ist komplett wild, wie beim BVB in 2015. Und ja, also das haben wir auch gesagt, unser Geschäft ist ganz, da ist der Mensch tief verwurzelt drin und das wird auch immer so bleiben. Und ich bin auch der festen Überzeugung, das kann KI nämlich noch nicht. Wenn wir jetzt an nochmal auf Vibe-Coding gehen. Aktuell kann die KI nur auf das zurückgreifen, was sie bisher kennt. Ja. Und was ist Innovation? Und was ist auch, was ist gute Gestaltung? Was ist Kreativität? Ich verbinde Dinge in meinem Gehirn, die vorher nicht verbunden waren. So. Und wahrscheinlich werden neuere KI-Modelle vielleicht auch das können. Aber was aktuell, wo wir noch den Vorteil haben, ist Empathie, Urteilsvermögen, Erfahrung in dem Bereich. Und ich glaube nach wie vor, dass ganz viele Menschen auch in Zukunft noch gerne mit Menschen zusammenarbeiten wollen und nicht mit einem KI-Agenten, mit einem humanoiden Roboter. Ja, es gibt ja auch einen Grund, warum wir gerne zusammen sind. Ja, wir sind ja soziale Tiere. Und ein Teil der Arbeit ist auch gemeinsam mit anderen Menschen einfach herausragende Dinge zu gestalten, zu entwickeln in unserem Fall. Und das wird meiner Meinung nach so bleiben. Mhm. Aber KI wird da vieles, vieles leichter machen und immer noch auf jeden Fall auch schneller.
Mhm. Ihr seid ja absolute Experten für das Thema App-Entwicklung. Wenn man jetzt auf KI blickt, auf die Geschwindigkeit, mit der digitale Raum sich weiterentwickelt, wie groß ist vielleicht auch bei dir persönlich das Bedürfnis, auch aus dem digitalen Raum sich mal wieder mehr rauszunehmen und auch Abstand von der ganzen Technologie zu bekommen?
Ich selbst bin da sehr ambivalent. Also ich, mir macht es gerade große Freude und es motiviert mich total. Es ist ja so ein bisschen wie in der Matrix. Du kannst jetzt einfach Skills runterladen. Mhm. Ja. Also ich bin dann noch kein Market Intelligence Experte, aber ich habe einfach jemanden an meiner Seite, der da für mich einen richtig guten Job macht. Aber wir sehen ja auch, es hieß ja in Covid hieß es, das Events sind tot, du hast eine Eventagentur, haha, sorry. Mhm. So, was ist nach Covid passiert? Alle wollen wieder zusammen sein, vor Ort, Konferenzen sind wichtiger als je zuvor. Und vielleicht gibt uns ja die KI auch wieder mehr Zeit und wie gesagt, vielleicht auch ein bisschen Headspace zurück, weil so viel im Hintergrund läuft von dem, was wir früher händisch machen mussten, dass wir wieder mehr Zeit für Menschliches und Zwischenmenschliches haben. Mhm. Aber das ist dann auch immer noch eine Entscheidung, ja?
Ja.
Ob du dann trotzdem 3 Stunden doomscrollst auf Instagram oder dich mit Freunden triffst oder meditierst oder in die Natur gehst, ist dann immer noch die Entscheidung von jedem selbst. Mhm. Da kann ich nur für mich sprechen.
Ja, vielleicht letzte Frage. Was glaubst du, wie wird sich diese Entwicklung auch auf so die physischen Güter auswirken? Also glaubst du, es gibt neben dem, dass man sich in Events oder Konferenzen dann auch persönlich trifft, auch vielleicht so eine Art Revival von so physischen Content-Gütern, wie eben Büchern, Zeitungen, Zeitschriften. Wir sehen, die Schallplatte wächst nach wie vor, also der Markt der Schallplattenmarkt wächst nach wie vor. Vielleicht ja auch demnächst physische Devices, in dem irgendwie auch das Digitale nochmal anders erlebt werden kann. Was glaubst du? Wie blickst du darauf?
Ich glaube, je digitaler unsere Welt wird, umso mehr haben wir wieder auch das Bedürfnis, physisch zu erfahren. Ja, es gibt jetzt, du sagst, Vinyl-Listening-Bars, wo man einfach reingeht und ein fantastisches Hörerlebnis hat, sich nicht mal mit seinem Nachbar unterhalten darf, sondern einfach sich einen Drink nimmt und dieses akustische Erlebnis in sich aufnimmt. Die gehen gerade durch die Decke. Und sicherlich wird es auch Devices geben, also physische Devices, die mit KI unser Leben verbessern. Da bin ich aber gespannt, ja, also da wird es auch wieder, glaube ich, so sein, dass die KI halt im Hintergrund läuft und mein Leben in der Realität dann angenehmer macht oder leichter oder sich sicher anfühlen lässt, was immer das dann auch ist. jetzt kommen ja die ganzen Haushaltsroboter und so weiter. Da bin ich auch mal gespannt. Wird auch spannend. Und ich glaube, das ist jetzt gerade noch auf jeden Fall ein Feld, in dem man viel innovieren kann. Wie bringe ich KI in die physische Welt, ohne dass es nur wieder das trojanische Pferd in irgendeine digitale Welt ist, sondern dass es tatsächlich in mein Erleben der physischen Welt positiv beeinflusst.
Felix, vielen Dank, dass du hier warst. War ein sehr spannendes Gespräch mit dir.
Vielen Dank für die Einladung, gerne.
Danke.